So.
Sag mal, jetzt aber mal, bevor wir hier wirklich anfangen aufzeichnen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Micky.
Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Wie schön, dass wir
Stellt euch mal vor,
Lukas, ja. Vogelsang.
Nein, stellt euch mal vor, auch...
Das wird ja ein langer Tag heute, wenn das so weitergeht.
Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall auch mal von mir.
Vielen Dank.
Als dem anderen M. Und stell dir mal vor, du wärst nicht geboren worden, dann hätten wir jetzt hier mit Mario Barth gesessen. Und insofern sind wir sehr glücklich, dass du es bist.
Tatsache. Nein, da muss ich auch sagen, also wenn das die Alternative ist, dann habt ihr mit mir wirklich nur Glück gehabt.
Ich glaube, herzlicher hat dir noch nie jemand zum Geburtstag gratuliert als wir beide jetzt gerade, oder?
Genau, ja, vor allen Dingen müssen wir jetzt wieder wahrscheinlich GEMA an Rolf Zukowski zahlen. Man muss ja immer GEMA an Rolf Zukowski zahlen, wenn irgendwer Geburtstag hat.
Natürlich.
So, wollen wir denn mal anfangen? Oder wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Lust?
Ja, ich habe Lust.
Total.
Ich bin sehr müde, aber ich habe sehr, sehr Lust.
Dann wecken wir dich jetzt in den nächsten 60 Minuten bei Fußball MML.
Wir hatten doch gesagt, wir wollen maximal 50 machen. Jetzt hast du die Latte schon wieder so hochgelegt.
Ja. Das ist meine Spezialität. Musik bitte.
50 plus
Musik bitte.
Musik
bitte. Guten Abend allerseits, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Das ist die 12. Folge in Folge. Hier ist Fußball MML, der schönste und intellektuellste Podcast der Welt, wie immer, aus Bochum mit Micky Beisenherz.
Cheerio, ihr Fotzen. Achso, entschuldige bitte, das war jetzt aufgrund deine Anmoderation.
Der menschgewordene Party-Mix aus Castrop-Rauxel.
Herzlich genau. Willkommen in Berlin, Lukas Vogelsang.
Schönen guten Tag aus dem Regen im Wedding.
Und ich bin kurz auf dem Absprung nach China und drohe für 30 Millionen verkauft zu werden. Mein Name ist Mike Nöcker.
Es ist schön, in Berlin ist Fritz-Walter-Wetter. Ich glaube tatsächlich, wenn es schon in Berlin so ein Wetter ist, die deutsche Mannschaft holt diese Woche alle Titel.
Möglicherweise in Bochum Max-Morlock-Wetter?
Ja, kann man so. Genau, das ist... Was ist das für ein Maurizio Gaudino Wetter, ne? So sehr lang, sehr nass quasi, also was die Haare angeht, ne? So, verstehst du? Ich arbeite mich langsam rein.
Okay, verstehe.
Hast du auch mal in Bochum gespielt?
Maurizio Gaudino?
Ja. Mit diesem bunten Faber-Trikot.
Bei dem Faber-Trikot, ne?
Das war dieses Trikot,
hat er sich locken lassen.
Ohne Wenn und Aber. Faber.
Das ist dieses Regenbogen-Trikot gewesen, ne? Dieses schon der VfL Bochum schon damals für Ehe für alle eingesetzt.
Mit Sergej Juran
noch diese Lotto-Betreuung, gibt's das noch?
Ich glaube ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Du meinst so professionelle Tippgemeinschaften?
Ja, sowas.
Kommen die nicht mittlerweile aus Asien? Ich habe diese Woche im Spiegel gelesen, dass quasi europäische Vereine von asiatischen Wettpaten unterwandert werden im Milliardenbereich.
Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich finde ja sowieso, was Lotto angeht, das finde ich ja zum Beispiel das Geile an Lotto. Wenn du einmal gewonnen hast, dann weißt du ja, wie es geht. Ne? Und deshalb braucht man ja zum Beispiel sowas wie Faber ja eigentlich gar nicht. Naja, egal.
Aber wenn du schon Gaudino ansprichst, ich habe diese Woche auch gelesen, Bayern München mit Überangebot im zentralen Mittelfeld. Trotz des Karriereendes von Xabi Alonso, denn auch der Sohn von Gaudino kommt zurück.
Ach echt?
Der war ja an St. Gallen ausgeliehen. Schöner. Und kommt jetzt zurück. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, ne? Als eingeladen sind da ja nicht viele Talente, aber der kommt jetzt wohl zurück und deswegen gibt es, wenn man auch noch Alaba und Kimmich als mögliche Kandidaten nimmt, was ich absurd finde, weil die werden links und rechts verteidigen, aber die Bayern haben ein Überangebot im zentralen Mittelfeld. Und da wird der Gaudino-Sohn tatsächlich sehr schwer haben, wo ich sage, ja, Mai, ne? Also, da gab's ja den Scholl-Sohn, haben sie auch weggeschickt, meiner Meinung nach.
Was gibt's eigentlich, nur eine kurze Zwischenfrage, weil es ja letztes Mal das Brathähnchen-Gewürz gegeben hat. Was gibt's heute zu essen bei Micky Beisenherz?
Diesmal habe ich mir das Hähnchen schon marinieren lassen. Ich habe es schon mariniert eingekauft, ja. Ja, ich muss gleich mit der Bahn zurück nach Hamburg und ich habe dann irgendwann fest, ich bin wie Nadel. Ich vergesse vor lauter Arbeit zu essen. Und dann ehe du dies versiehst, hast du ruckzuck 40, 50 Kilo abgenommen und sagst, Alora, das wusste ich ja alles gar nicht.
Das ist die Bundesliga-Misere, abgekürzt Bulimie.
Oh Gott. Oh. Ein kleiner, ist okay.
Leute, lasst ihn. Lasst ihn. So ein guter Junge hier. Der Luge Vogel sein.
Aber jetzt, ich möchte, Micky Beisenherz, ich möchte kurz Lobpreisung nochmal, also jetzt auch nochmal quasi wirklich on air. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass wir in einer Woche, in der du Geburtstag hast, gleichzeitig auch noch einen deutschen Fußball haben, der im Halbfinale steht, ja, stand jetzt, das müssen wir einfach ehrlicherweise zugeben, und eine U21-Nationalmannschaft, die trotz aller Schwierigkeiten ins Finale gegen Spanien eingezogen ist. Es ist ja eine Woche, da kommt man ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus, wenn man Lust
hat. Ja, das habe ich mir auch gewünscht vom DFB, und das können ja wohl mal machen, ne? Also
absolut. Also ja. Auf jeden Fall nach so viel, was du auch für den deutschen Fußball getan hast.
Das möchte ich ja wohl mal meinen, ne?
Oder?
Alleine, dass ich mich so früh vom aktiven Sport zurückgezogen habe, da hat der deutsche Fußball mir einiges zu verdanken,
möchte ich mal sagen. Ich habe dich ja unter der Woche irgendwo bei Instagram, Snapchat, Twitter oder was du sonst auch noch so machst, ja auch sehr innig mit Christoph Metzelder gesehen.
Er hat mir an den Busen gelangt, wenn ich mich recht erinnere.
Ne? Verrückt. Ja.
Aber der Hashtag
Micky, zeig mir an der Puppe, Hashtag, wo Metzelder dich angefasst hat.
Der doch aufreizende Hashtag war ja unter diesem Foto irgendwie doch Ehe für alle, wir sind auf einem guten Weg, ne?
Ja, eigentlich wollte ich nur schreiben, wir sind eher für alle, also eher für alle denn als für weniger. Aber dann wurde das plötzlich dann, ne, ich dachte jetzt, bevor jetzt auch noch die NPD und die AfD damit auch noch um die Ecke kommt, da werfe ich mich auch schon mal in den Ring. Die Ehe für alle ist ja jetzt wirklich, also, ne?
Da möchte ich sagen, in Anlehnung an deinen Lieblingsbaden Xavier Naidoo, dieser Weg wird kein leichter sein. Ich habe dann auf meiner eigenen Agenda eigentlich die Frage mitgebracht an euch. Jetzt sprechen wir irgendwie seit einer Woche oder 10 Tagen über Ehe von allen, Ehe für alle. Was ist denn quasi mit Homosexualität in der Bundesliga? Also es ist ja immer noch so ein Thema. Ich meine, Hitzelsberger hat sich geoutet. Wann glaubt ihr denn, dass das möglich ist? Jetzt ganz ernsthafte Frage. Wann glaubt ihr, ist es möglich für einen aktiven Bundesliga-Profi oder Nationalspieler auch in seinen 20ern auf dem Karrierehöhepunkt zu sagen, ich bin offen homosexuell, und wie reagieren die Fans? Oder wird das überhaupt in den nächsten 10 Jahren möglich sein? Was glaubt ihr?
Also wenn man einmal von der S-Bahn zum Stadion so zwischen tausenden Fans hergegangen ist, dann kann man sich das manchmal nicht so leicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also wenn, dann kann das, glaube ich, nur in einer konzertierten Aktion passieren, dass also, sagen wir mal, 1 bis 2 Leistungsträger eines jeden Vereins sich zusammentun und dann halt einfach geschlossen, sagen wir mal ganz grob so 35, 40 Mann sagen, jopp, Überraschung, wir sind's. Einer alleine kann das, glaube ich, fast nicht leisten. Also es ist schon schwer genug vor den eigenen Fans. Da muss dann die Leistung auch schon extrem stimmen, bevor dann die ersten, keine Ahnung, was dann für Rufe kommen. Ich will das gar nicht, ich möchte da gar keinen kreativen Vorschub leisten. Aber in gegnerischen Stadien wird es dann natürlich ultra hart. Ich meine, klar, also wir erinnern uns an die 90er, als sich die ersten Spieler als schwarz geoutet haben. Da war es in den Stadien teilweise auch nicht leicht. Aber da hat sich der deutsche Fußball im Gegensatz zum italienischen dann ja dran gewöhnt. Und dann haben ja Leute wie Yeboah oder Sané halt eben auch dafür gesorgt, dass mit Leistung auch die Akzeptanz wächst. Was das Schwulsein im Fußball angeht, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was dann mittlerweile da das größere Problem ist. Gibt es die Fans im Stadion oder die Manager, die sagen, oh, mach das bloß nicht, du, dann verlieren wir 300.000 Follower bei Instagram.
Das ist eine sehr gute Frage, weil du gerade die 90er angesprochen hast. Es gibt ja einen sehr schönen Sketch von Badesalz, die ja nachspielen, wie sie bei Eintracht Frankfurt auf der Tribüne sitzen.
Mit Yeboah.
Und Sabini, Anthony Sabini heißt er in diesem Sketch, mit Banange, hu, hu, hu und so weiter und so fort. Machen. Und dann dreht sich das Ganze ja, weil irgendwann einer vom neben ihm sagt, der Sabini, der spielt nächste Saison für uns, und dann kommt ja irgendwie, wie der Larft, wie er Gazelle und so weiter. Also sensationell. Ein ganz wundervoller Sketch. Und insofern, ich glaube, dass in dem Thema Homosexualität im Fußball möglicherweise sowas Ähnliches drin steckt. Insofern finde ich das sehr schlau, was du gerade gesagt hast, dass es vielleicht eher eine konzertierte Aktion sein muss. Eben, ja, wo am Ende des Tages festgestellt wird, dass in ganz vielen Bundesliga-Vereinen ganz viele Leistungsträger sich eben dementsprechend outen. Ich glaube, nur so ist das möglich, was eigentlich tragisch ist, dass es überhaupt ein Problem ist, aber du hast ja, glaube ich, vor zwei Wochen mal irgendwie von der Idiotie der Massen gesprochen. Insofern ist das, glaube ich, leider so.
Aber was ich ganz interessant finde, ist ja, dass ja zum Beispiel beim Rugby, was ja durchaus als der härtere Sport gilt, ja, dass ja durchaus möglich ist, dass ein Keegan Hurst aus der englischen Rugby-Nationalmannschaft sich outet und das dann auch beim Finale der Weltmeisterschaft 2015 mit Nigel Owens, einer der profiliertesten Rugby-Schiedsrichter, hat das Finale der Weltmeisterschaft geleitet und der ist auch bekennend homosexuell. Da wird das aufgenommen, da ist das kein Problem. Ich frage mich, warum der Fußball so ein Problem hat, so vor allen Dingen auch so eine Berührungsangst, in der sich ja auch irgendwie gelebte Männlichkeit auf den Rängen plötzlich verdreht. Mhm. Also so, das ist ja, diese Homophobie ist ja auch ganz ganz viel Berührungsangst. Ne?
Wir sollten aufhören, von homosexuell zu reden. Das klingt wie eine Krankheit und finden ganz viele furchtbar. Also wir reden von Schwulen und Lesben und nicht von Homosexuellen.
Darf ich bei der Gelegenheit eine weitere wunderbare Formulierung in den Ring werfen? Wann immer man von bekennenden Schwulen spricht, da frage ich mich auch, was genau muss man, also Bekenner schreiben ist mir durchaus bekannt, aber ein bekennender Schwuler, das finde ich als Formulierung auch etwas unglücklich, ist aber in der Gesellschaft ja durchaus gängig, das zeigt ja dann auch, wo die Probleme manchmal liegen. Na, vielleicht ist es beim Rugby einfach so, dass dieser Sport so übermaskulin ist, dass sich dass niemand, der den Sport betreibt oder der den Sport auch schaut, auch nur sich ansatzweise etwas weniger männlich fühlen muss, sondern dass einfach diese Übermaskulinität dafür sorgt, dass man sagt, naja komm, ein bisschen schwul sein ist in diesem Falle dann ganz okay, weil, hallo Leute, wir spielen Rugby. Ne? Also
Ich finde es aber ganz interessant, dass du das sagst, weil vor zwei Jahren, als sich eben jener Keegan Hurst geoutet hat, hat Sport1 natürlich gleich auch getitelt, ne? Bekennt sich zu seiner Homosexualität.
Natürlich.
Also das ist ja quasi schon, das ist ja so ähnlich wie Reverse Racism, ne? Da steckt dann auch immer schon, da steckt der leichte Homophobie dann auch immer schon in der Anerkennung. Also es ist immer so, hat immer, wie sagt man so schön, so ein Geschmäckle, ne?
Naja, und bekennt sich ist natürlich auch insofern schon eine furchtbare Formulierung, weil das so klingt, als hätte er sein ganzes Leben lang bewusst irgendwas verdecken wollen und eigentlich wird ja umgekehrt eher ein Schuh raus. Es ist eher sozusagen, letztlich die Angst, wie oder die Zweifel, wie offen die Gesellschaft damit umgeht. Insofern hat das weniger was mit Bekennen als eher was mit Mut zu tun, sich einfach diesem möglichen Konflikt zu stellen. Bekennen klingt
immer so.
Ich
sag's mal so, da sollte jetzt einfach Timo Werner sollte da mal den ersten Schritt wagen und sollte
auf der Schinkenstraße am Ballermann.
Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schön vor. Wenn jetzt Timo Werner da auch mal den ersten Schritt macht.
Du meinst, dann versöhnt sich Deutschland mit Timo Werner.
Genau. Ja, da gehe ich auch fest von aus. So kenne ich doch meine Fußballfans.
Ich denke das auch, ne?
Ja, aber offensichtlich ein Thema, das uns interessanterweise fand ich gerade auch nochmal, sollte man nochmal unterstreichen, den Punkt der Manager. Ich glaube, das ist mal als erstes auch etwas, was vielleicht mal abgebaut werden. Die Angst, irgendwie 300.000 Instagram-Follower zu verlieren oder 50.000 Twitterer. Oder möglicherweise auch den ein oder anderen Euro, weil ich das letztlich auch nicht glaube. Also gemeinsam mehr Mut und umgekehrt gemeinsam mehr Offenheit würde, glaube ich, der Gesellschaft dann letztlich gut tun.
Können wir uns sofort darauf einigen, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Aber es wird noch ein paar Tage dauern, fürchte ich.
Möglicherweise Moment. Nicht in der Saison 2017-2018. Bei der ja jetzt zumindest mal feststeht, wie es denn losgeht, nämlich gleich mit einem Knaller, der da heißt Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Darauf freue ich mich schon.
Oh, also der designierte Meister gegen den designierten Vizemeister. Da habe ich doch auf Spiegel Online gerade einen Text geschrieben, dass Bayer Leverkusen definitiv nächste Saison besser als Dortmund und Bayern sein kann. Mit diesem Kader.
Ja, So geht's auf jeden Fall los. Ich warte auf jeden Fall tatsächlich schon auf den Artikel bei Spiegel Online.
Ich finde das aber ganz schön, das ist am Rand so ein bisschen untergegangen. Ich finde, eine Aussage von Julian Brandt, den ich wahnsinnig gern sehe auf dem Feld, zeigt diese Reife, die diese Generation schon besitzt. Der sagt, trotz Angebot von Bayern München, ich bleibe mindestens noch ein Jahr in Leverkusen. Ich habe da noch etwas gerade zu biegen. Das finde ich eine geile Aussage.
Du meinst, weil die Saison einfach...
Ja, weil er sagt, ich könnte mich jetzt hinter den älteren Spielern verstecken, aber ich trage eine Mitschuld daran, dass wir nicht dort gelandet sind, wo wir hingehören, dass wir nicht unter den ersten sechs gelandet sind. Das ist auch meine Schuld. Und ich kann doch jetzt nicht von Leverkusen zu Bayern gehen, wenn ich da noch quasi noch was zu erledigen habe. Wenn ich diese Schieflage in der Karriere ausbügeln kann, da will ich dem Verein helfen und das finde ich toll.
Ist ja fast ein bisschen wie Clemens Fritz, ne, der ja auch noch mal ein Jahr dran gehängt hat in Bremen, als er sagte, naja, also nach dieser Saison kann ich ja hier nicht gehen. Und dann mit Bremen ja noch mal so eine schöne Saison gespielt hat, was ja auch sehr erfreulich ist. Was ich Julian Brandt dann übrigens auch gönne. Also, und auch da
ja,
wieder.
Ja, und das Gegenteil das auch Thema von Sigmar Gabriel, der die SPD erst mit reinreitet und dann einfach weiter bleibt.
Jetzt kriegen wir doch wieder Ärger, weil wir zu politisch sind.
Ja, aber jetzt sind wir, komm mal, wir sind von Brandt zu Gabriel gekommen, ist doch super. Ist das schöne, SPD-Sinn.
Du hast völlig
ja,
recht.
Eben. Müssen wir nur noch über Schmidt reden, der ja nach China geht?
Oh, danke. Ach, das ist ja schön.
Und dann können wir ja, weil wir ja eben bei Ehe für alle schon so ein bisschen politisch waren, ja vielleicht auch mal die Frage stellen, wie ist denn das eigentlich, wenn sich alle sozusagen irgendwie so europäisch ehemäßig im Fußball wohlfühlen und dann kommt irgendwie so ein Poser aus China um die Ecke und bringt alles durcheinander und raubt uns die schönsten Bräute à la Aubameyang, Modest, und so weiter und so fort. Wie finden wir das
aber
eigentlich?
Aber stellt sich dabei auch an, wie der Schlechter mit dem Holzhammer, ne? Also es ist ein Wahnsinn, was da passiert gerade. Also wirklich jemand, der, also ich stelle mir die wirklich vor, wie so Typen im Club, die keinerlei Benimm haben, aber irgendwie die Klunker auf den Tisch legen können. So stolpern die da rein. Ne? Hauptsache.
Ja, so ist er, der Chinese. Ja, die Chinese, ja, so ist er heute. Ja. Kulturelle Unterschiede, ja. Kann man nichts machen. Ja, er rotzt auch viel, ja.
Es ist aber tatsächlich so, ich war, um vom Fußball ganz kurz nur wegzugehen, ich war ja letztes Jahr in Namibia länger und dort sind auch die alles aufkaufen, sind chinesische Businessmen in Anzügen, die mit Geldkoffern durch die namibischen Städte laufen und die Deutschen, die da noch leben, das ist für die ganz, ganz unheimlich, weil die sagen, die kaufen hier alles auf und so stelle ich mir gerade die Bundesliga vor. Überall laufen so Chinesen mit so Aktenkoffern voller Geld durch die Gegend und legen die hin und sagen, ach komm, dann kaufe ich gleich die ganze Mannschaft, ne?
Ja.
Immerhin muss man ja sagen, also ein tatsächlich schlaues System haben sie ja. Sie haben ja ein bisschen die.
Ich dachte, du meintest jetzt die Ein-Kind-Politik. Jetzt wurde ich gerade kurz.
Genau. Kurz die gibt's ja nicht mehr, ne? Die ist ja abgeschafft worden.
Hat sich ja nicht gelohnt. Das ist ja jetzt, sieht das ja alles, ne?
Ja. Ach, so, jetzt ist es aber so, dass man, wenn man, glaube ich, über, jetzt habe ich die Zahl vergessen, über 6 Millionen Ablöse geht, muss man das erstmal alles drüber zu 100% versteuern und die gleiche Summe, und das wird vor allen Dingen spannend, die gleiche Summe in den Nachwuchs investieren. Ah, okay. Und man muss für jeden Star, den man holt, auch einen chinesischen U23-Spieler oder U21-Spieler mit im Kader haben. Und das ist natürlich in der Tat etwas sehr Interessantes. Möglicherweise, also das ein oder andere Modell könnte ich mir durchaus auch in Europa vorstellen.
Ja, da hat auf jeden Fall jemand nochmal ein Auge im Hinblick auf die mögliche WM, keine Ahnung, über welche reden wir dann. Ne?
Da schon Katar.
26. Ja, jetzt schon. Ja, ich glaube, so schnell
wird es nicht
gehen.
Ja, aber 22 ist in 5 Jahren. Wenn du jetzt einen 18-Jährigen hast, ist der 23. Wenn du einen 16-Jährigen hast, ist er 21. Das ist ja heutzutage schon, da ja, bist du ja schon
etablierter
Spieler.
Ich weiß nicht, ob das jetzt schon nur dann auch wirklich so schnell greift. Aber es ist ja auch egal. Und wenn es dann erst 2026 ist, ist es auf jeden Fall, man merkt, da hat sich jemand tatsächlich dann Gedanken gemacht. Weil, wie wir ja auch in England ja lange Zeit feststellen mussten, ist das reine Einkaufen von Stars zwar schön für die Liga, aber immer schlecht für die Nationalmannschaft. Und da die Chinesen ja nicht nur bestrebt sind, die WM als Turnier ins eigene Land zu holen, sondern nach Möglichkeit auch bald den Titel, ist das sicherlich als Maßnahme nicht die schlechteste. Ob sie denn fruchtet, weiß ich nicht.
Muss ich, sagen wir mal, als deutscher Europäer ja auch jetzt nicht unbedingt haben. Aber
vor allen Dingen, man muss auf jeden Fall clever. Bei den Chinesen, wenn dann auch noch die Spieler aus dem Osten dazukommen, dann sind die auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar. Aber was natürlich interessant ist, ich meine, das haben wir letztes Mal, das war ein Thema, was Mike sehr am Herzen lag und wir haben es verschluckt, aber mittlerweile ist ja quasi noch, hat sich ja noch eine Wendung dazu begeben. Diese U20 in der Regionalliga Südwest, glaube ich, ne? Also wo ja das Angebot ist quasi, weil dort ja im nächsten Jahr zu viele Vereine sind, 19 wegen des Abstiegs. Nee, wie ist das? Also es sind 19 Vereine wegen 1860?
Nee, es habe ich auch erst gedacht. Es ist ein wahnsinnig kompliziertes System. Okay. Erstens waren es schon länger 19, dann hat es irgendwie einen Absteiger zu viel gegeben, einer ist zu wenig aufgestiegen in irgendwelchen Playoffs. Ich krieg's nicht mehr zustande, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig kompliziert zu erklären, sogar für mich zu schnallen. Fakt ist aber, es sind 19 Mannschaften in der Regionalliga Süd-Südwest.
Und bevor du jetzt erklärst, was passiert, muss ich nochmal sagen, wir haben, nur damit ihr es jetzt mal hört, ich habe dich immer als Echo auf dem Ohr. Das heißt, ich höre dich entweder durch dich selbst oder durch Mickey, also wir haben wieder das, was wir letzte Woche hatten. Ja. Dass ich dich ich höre dich quasi ganz leise.
Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Warte mal.
Ich höre es einfach gerade sehr doll.
Jetzt habe ich es ein bisschen leiser gemacht.
Okay, gut.
Jetzt? Ja, so, warte jetzt, mal.
Ja, viel besser. Super. So, lieber Mike, dann sag doch mal, und dann quasi bei 19 Vereinen ist jetzt quasi die Idee, die U20 der Chinesen dort für ein Jahr quasi außer Konkurrenz mitspielen zu lassen.
Indem man Freundschaftsspiele macht, genau.
Genau, weil ja immer eine Mannschaft pro Spieltag keinen Gegner hat.
Richtig.
Und dann würden die, und da die aber auch keine Heimspielstätte haben, würden die halt, hätten quasi all diese Vereine zweimal Heimspiel gegen die Chinesen, die würden irgendwo in Deutschland untergebracht werden. Es gibt 15.000 Euro irgendwie pro Spiel, so habe ich das verstanden. Und davon sollen halt alle profitieren. Und wer hat nicht mitgemacht? Waldhof Mannheim.
Warum wieder das mal? Denn? Die schon damals nicht mitgemacht haben, als Hopp mit seiner Kohle ankam. Und sie sich dann angucken dürfen, dass Hoffenheim jetzt in der Champions League spielt. Wahrscheinlich. Immer ja, wieder Waldhof.
Und der Klaus Schlappner hat seinen Hut in die Ecke geworfen und hat gesagt, nee, das meine ich
nicht. Lebt Klaus Schlappner eigentlich noch?
Ich weiß nicht, das lesen Sie diese Woche in der Max-Morlock-Kolumne. In der Berliner Illustrierten.
Ach Gott, nein, so, aber kommen wir zurück zum Thema. Also, finden wir das gut, ja oder nein?
Was jetzt? Chinesen also Transfers Chinesen, oder Chinesen in der U20?
Fangen wir mal in der Liga. Fangen wir mal mit der Liga an, wenn du es schon so anmoderiert hast.
Also ich sag ganz kurz dazu, ich finde, da war auch ein schöner Leitartikel im Sportteil der Süddeutschen Zeitung, der Fußball ist mittlerweile abwegiger geworden als jede Satire, also die Ablösesummen, dieser Wahnsinn jetzt, dass da plötzlich ein chinesisches Team in der deutschen Regionalliga spielt und so. Aber es ist, glaube ich, etwas, da kann ich mich jetzt hinstellen und lamentieren und sagen irgendwie, das geht doch alles so gar nicht, es wird ja eh passieren. Und dann ist das wohl der Weg, den der Fußball nehmen wird.
Micky?
Ich spreche da für den deutschen Fußballfan. Ja, was kommt denn da noch als nächstes für eine Scheiße, ne?
So. So einfach kann man das eigentlich ja, auch machen.
Aber es, guck mal, es ist ja. in Eupen, in Ostbelgien, spielt seit 4 Jahren eine Mannschaft erst in der zweiten und jetzt glaube ich mittlerweile sogar in der ersten belgischen Liga, wo die ganzen Kataris ihre Talente und Spieler, die sie einbürgern konnten, eben so wie beim Handball auch, die spielen da in einem Verein in Eupen und die sind im Ligabetrieb, weil die sagen, so haben wir die ganze Nationalmannschaft im Ligabetrieb 4, 5, 6, 7 Jahre im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land, in Katar. Also dieses Modell gibt es ja durchaus schon, ne? Was wurde ja auch schon 1000 Mal irgendwie beschrieben, aber das scheint dann halt so zu laufen. Also dass quasi sowas wie Katar funktioniert, dass das, was die Chinesen machen, also quasi am Reißbrett geplante Mannschaften.
Warte mal, also
um das nochmal. Und so fühlt sich's auch an. Übrigens muss man ja fairerweise sagen, der VfL Wolfsburg zum Beispiel, der hat Ende der 90er komplett mit der polnischen Nationalmannschaft gespielt, ne? Muss man ja auch mal so sehen.
Dürfte ich noch mal zurück zum Thema Eupen kommen?
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also da sind irgendwann Kataris gekommen und haben, keine Ahnung,
den Verein gekauft.
Haben den gekauft, okay. Wie man das als guter alter Katari so macht. Man kauft sich einen Verein und dann haben die alle ihre eingebürgerten Jungs da hin transferiert und jetzt spielen die in der, keine Ahnung, zweiten Ehrendivision und sind so die ganze Zeit immer im Betrieb.
Er spielt in der zweiten Belgien, also das ist der KAS Eupen, vormals AS Eupen. Königlich Allgemeine Sportvereinigung Olpen, gekauft von den Kataris, von dieser Organisation, die auch, glaube ich, die Trainingszentren zur Verfügung stellt. Dieses Aspire heißt es, glaube ich, oder so. Weißt du, wo die Bayern dann hinfliegen? So, und die haben quasi diesen Verein gekauft und parken dort ihre Spieler.
Crazy. Was heute alles ja möglich ist. Aber es, also Reißbrett ist ja genau das Ding. Und ich habe mich ja anders als Micky immer als jemand positioniert, der jetzt nicht so die größten Schwierigkeiten damit gehabt hat, dass sich der Fußball weiterentwickelt und natürlich
ja, irgendwo auch. Weil du ja auch kein Mann des Volkes bist, so wie ich. Du hast genau dich doch von den Leuten ja entfernt. Hier ja sind die Leute doch scheißegal.
Micky Beisner, du bist doch derjenige, der zum Inner Circle von Aki Watzke gehört und in irgendwelchen Hinterzimmern von irgendwelchen Dortmunder Möbelhäusern Dorade ist. Du hast doch den Kontakt zum Volk längst verloren.
Also, das kann ich nur sagen. Eure scheiß Stimmung, dafür seid ihr doch verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich.
So, wo waren wir jetzt? Ach nee, Mike, richtig. Der also Innovator, wie wir ihn nennen. Der Innovator.
Ja. Ich?
Du hast damit so zukunftsgewandt zu sein.
Du hast den Mike, du hast quasi den Nöcker schon wieder abgeschaltet. Klassischer Drop the Mic.
Mann. Und ja, der Zukunft zugewandt, kann ich nur sagen. So.
Bist du ja auch. Ja, aber dann sag ja du, frag du uns doch nicht, sag du mir doch, ob du das okay findest, ob du eher auf der Seite von Waldhof Mannheim stehst oder eher auf der Seite von DFB und DFL. Die dann am Ende sagen, am Ende verscherbeln sie das DFB-Pokalfinale nach Shanghai.
Aber ihr profilneurotischen Schaumschläger da in Berlin und in Bochum.
Danke, das ist das Netteste, was ich seit langem gehört habe.
Ich auch, ich habe das als
Wenn ihr mich nicht unterbrochen hättet, hätte ich das schon längst gesagt, dass das so langsam anfühlt, so langsam wabernder, aber stetig hochkommender Kotze. So ungefähr. Ja, das fühlt sich nicht gut an.
Ich mag das, schreibe ich mir in mein Poesiealbum.
Ich finde, das fühlt sich nicht gut an. Ich hab echt kein Problem damit, wenn irgendwie Fußballer viel Geld verdienen, und ich habe auch kein Problem damit, wenn Unternehmen irgendwo die überraschenderweise, Fußball ist eine Marketingplattform, ja, ist die Nummer. Damit habe ich auch kein Problem. Aber wenn es jetzt schon losgeht, irgendwie Nationalmannschaften, dass Vereine, dass Mannschaften im Ausland auf dem Reißbrett geplant werden, um dann irgendwo wieder implementiert zu werden und möglicherweise dann auch noch einem gerade von der Welt abgeschottenen Regime irgendwo einen großartigen Auftritt bei der WM in dem eigenen riesigen Land zu ermöglichen, dann hat das natürlich mehr als Geschmäckle. Dann ist es einfach scheiße.
Auch. Also das finde ich dann auch schon sehr komisch, weil das heißt ja schließlich auch, das heißt ja Wettbewerb. So. Und da kannst du doch nicht einfach irgendwie so eine Mannschaft dazwischen setzen, wo man sich dann mal so Freundschaftsspiel halber da mal so ein bisschen dran abarbeiten kann, dass die ins Training kommen. Ich meine, wie läuft denn das dann demnächst? Also da hat Man City kauft dann, Hessen.
Man City.
Nee, aber das war bei der, könnt ihr euch erinnern? Bei
dann irgendwie Hessen-Kassel und ja, dann, oder war der Bonner SC damals, ne? Die kubanische, aber das war ja noch was anderes, aber Man City kauft dann irgendwie Hessen-Kassel und parkt dann da die zweite Mannschaft, dass sie irgendwie unter Wettbewerbsbedingungen trainieren können, damit sie dann in der Champions League irgendwie einsetzbar, das ist doch für den Arsch. Und es wird auch genauso, wird es dann doch laufen, wenn einer da erstmal diese Wand durchbricht, dann gehen auch alle da durch und sagen, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Das Geld für den kleinen Club, da haben wir auch noch über. Micky? Da machen wir dann hier so eine schöne Trainingsveranstaltung für die B11 dazu. Also irgendwie, weiß ich nicht.
Wortmeldung aus Berlin. Weil du sagst gerade, es ist ja dieses Modell des Farmteams. Also wenn jetzt Man City Hessen Kassel kauft und dann quasi da englische Talente packt. Es gibt das schon. Der Verein in Kapstadt ist Ajax Kapstadt. Die spielen mit demselben Trikot und demselben Emblem wie Ajax Amsterdam. Und dann ist quasi, so ist ja auch Steven Pienaar und so, diese ganzen Karrieren sind da ja auch so abgelaufen. Das heißt, dort spielen alle Talente aus Südafrika und angrenzenden Ländern, die werden dorthin transferiert und die Besten gehen dann irgendwann nach Amsterdam.
Ja,
also das gibt es ja alles schon.
Ja, das ist ja alles richtig, aber da gibt's ja einen entscheidenden Unterschied. Der betrifft ja die Ausländer. Und nicht mich als Deutscher. Und deshalb macht mich das
genau. Wir sind wirklich jetzt in so einer NIMBY-Diskussion, ne? Not in my backyard. Also solange es zwischen Kapstadt und Amsterdam läuft und irgendwie in Eupen, was ja auch quasi schon fast Deutschland ist, ne? Also, sprechen ja alle Deutsch. Die sind übrigens aber überhaupt, also ich war mal in Eupen und habe die Leute dort getroffen. Die sind überhaupt nicht begeistert, was da passiert ist. Und da läuft es übrigens so. Da gibt's einen wunderschönen Satz im Wikipedia-Eintrag zum KAS Eupen. Der ist: Während am Anfang der Stamm der Mannschaft noch aus Belgiern und Deutschen gebildet wurde, besteht er mittlerweile ausnahmslos aus Senegalesen, Nigerianern und Spielern aus Katar. Und da sage ich dann auch, ich meine, den Verein gab es ja vorher schon, es gab ja auch eine gewachsene Fankultur. Was passiert denn da, wenn du plötzlich einen Verein hast, wo du merkst, naja, der ist eben nur ein Farmteam für eine Nationalmannschaft? So wie, da, die Fans, also die Stadt ist total zwiegespalten mit diesem Verein, die mögen das überhaupt nicht.
Also wir können sagen an alle Fans von 1860 München, es kann auch noch schlimmer werden.
Na, jetzt sagen wir mal, jetzt müssen wir es revidieren, liebe 1860 Fans von München. Nein, das kann wirklich schlimmer nicht mehr werden. Da hat der Mike veräppelt.
Aber wer ist der kleinste Profilneurotiker? Ist Mike?
Wer ist das hier? Wer spricht hier? Ist Mike. Also, und wenn wir schon mal sprechen, dann würde ich gerne das zweite Fass auch noch aufmachen und die Anthony Modest und Pierre-Emerick Aubameyangs dieser Welt mit in den Ring werfen. The new fragrance
by Davidoff.
Ja, mit in den Ring werfen und die Frage stellen, wie finden wir das denn eigentlich, dass Ober, der kurz noch bei Real Madrid sich wähnte, nun irgendwie in Shanghai, in Beijing oder sonst wo spielen wird. Und die Posse rund um Modest ist ja auch ganz hübsch.
Ja, jetzt muss man mal fairerweise sagen, also Shanghai, Xinhua, das war immer schon der Lieblingsclub von Aubameyang und hatte schon in der Bettwäsche damals von Shanghai, Xinhua geschlafen und ist deswegen überglücklich, dass er endlich zu diesem Verein wechseln kann und er freut sich auch schon auf den Klassiko gegen Guangzhou. Da freut er sich richtig drauf. Das wird eine Top-Zeit und das ist für einen Sportler wie Aubameyang halt einfach dann doch der Gipfel und da müssen wir alle auch mal sagen, ja, da sind seine sportlichen Ambitionen dann irgendwo auch zu achten, sag ich mal. Da geht's halt eben nicht nur ums Geld, ne? So. Das ist meine Meinung. Das war meine Meinung, Leute. Gänse, hast du das gesehen? Helm-Peter ist völlig außer sich. Der hatte nur, Leute, heute gelesen, Papa bleibt, 6 Millionen, das ist super, das ist unser Junge für die Abwehr, hoffentlich bleiben die Schulter und das Knie stabil. Und dann schrieb er auch noch, Gänsehaut. Das fand ich gut. Gänsehaut, verstehst du, beim HSV, beim durchschnittlichen HSV-Fan, gut, der in Klammern.
Ich hätte so gerne.
Ist jetzt schon Gänsehautstimmung.
Wegen Helm-Peter?
Wegen Papadopoulos. Ja,
ach so, weil er bleibt.
Ja, weil er bleibt Gänsehaut.
Ich habe einen im Supermarkt in Hamburg, hat mich jemand angesprochen, hier, Sie sind doch und so, Sie machen doch das, ja. Dann will ich Sie mal was fragen. Was halten Sie denn davon eigentlich, dass dieser ständig verletzte Papadopoulos, der kriegt 3 Millionen im Jahr und ist jetzt hier bei HSV, ist er der Topverdiener? Und dem René Adler konnten Sie das nicht geben. Warum müssen wir so einen immer Verletzten halten und der René Adler, dem können wir nicht 3 Millionen zahlen?
Der immer fitte René Adler.
Genau, wollte ich auch sagen. René Adler, der ja für sein Durchhaltevermögen bekannt, der ja nie, richtig, der ja kein, seit 2010 kein Spiel verpasst hat.
Ja.
Ach, oh Gott. Es ist ja übrigens der absolute
Witz. Ja, und solche Leute sollen dann in die Hände klatschen, wenn Schwule aufs Feld kommen, oder was? Ja, was denn?
Aber Micky, bevor es jetzt wieder komplett grenzwertig wird, jetzt mal ernsthaft, ist euch eigentlich bewusst, als im Nachgang zur U21-Europameisterschaft 2009, als Neuer das erste Mal quasi so, als sie den Titel geholt haben, und der Neuer war ja die Nummer 2 noch in der Qualifikation zur WM 2010. Und hätte
kaputt gemacht.
Nee, der hat sich die Rippen gebrochen. Meiner Meinung nach, René Adler. Ja, aber es war auf jeden Fall so, im Spiel gegen Russland stand er noch, da war er noch die Nummer 1 und hätte der sich damals nicht verletzt, Ja. Weißt du, das ist immer so ein Hätte, aber das ist schon sowieso ein Wahnsinn. Also sowieso, wir haben ja dann die Enkelgeschichte noch dazu, aber es gab einfach nur dieses, Adler verletzt sich, dann passiert diese Tragödie um den Enkel und plötzlich ist Neuer die Nummer eins. Das hätte auch ganz anders laufen können. Also ich muss immer daran denken, wenn ich den Adler jetzt sehe. Adler geht zu Mainz 05. Und ich habe den 2010 vor der WM damals getroffen. Ich habe gesagt, der Typ ist auf Jahre wahrscheinlich die Nummer eins in Deutschland. Und dann kommt dann zur unnötigsten Zeit die Verletzung. Und mehrere Karrieren verlaufen gleich ganz anders. Das ist irre.
Ja, absolut. Es war ja auch so, dass er zu dem Zeitpunkt gerade, ging es ja um die Vertragsverlängerung bei Leverkusen. Und er hat sich ja sehr lange hingehalten. Wahrscheinlich vielleicht auch auf ein entweder natürlich höheres Gehalt spekulierend, aber oder ein Wechsel vielleicht auch sogar, wer weiß, zu den Bayern, Fragezeichen, zu dem Zeitpunkt. Und dann kam diese Rippe und ich glaube, dann kam auch direkt der Bandscheibenvorfall. Und dann war nämlich, der Rest ist dann HSV, Mainz.
Wo man aber sagen muss, im Moment, wer U21-Europameisterschaft guckt, da hat der HSV für 3 Millionen wahrscheinlich ein richtiges Schnäppchen gemacht und auch menschlich einen großartigen Spiel. Der Pollersbeck ist ja wohl der Vortänzer und Vorsänger in der Kabine. Die singen ja da zu jedem Spiel die Vogel, also wenn sie gewonnen haben, die Vogelhochzeit quasi umgedichtet auf jeden Spieler. Er singt vor und er sagte über den Toljan nach dem Spiel, weil der wieder irgendwie 40 Kilometer gelaufen ist, sagt er, naja, ich kann ja als Torwart nicht 120 Minuten die Linie hoch und runter laufen. Und dann wurde er gefragt, aber wieso kann der Toljan das? Hat er gesagt, naja, ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, aber wir haben den in jeder Spielunterbrechung ein paar Euro nachgeschmissen, sodass er weiterlaufen konnte.
Sehr gut.
Sehr sympathisch. Ja. Dann hält er 2 Elfmeter gegen die Engländer. Na gut, da kann man sagen, sind nur die Engländer, aber trotzdem, der Typ ist wahnsinnig stark auf der Linie. Der scheint wahnsinnig fit im Kopf zu sein. Und da scheint der HSV durch Zufall jemand ein richtig großes Talent gekauft zu haben.
Dann werden die dem in Hamburg alles noch ausschreiben.
Schön austreiben.
Das ist übrigens lustigerweise jetzt irgendwie, André Hahn kommt ja auch. Und dann, das ist so der erste Gedanke, den man irgendwie immer hat und denkt, ja, ganz, ganz guter Spieler eigentlich, aber halt in der Vergangenheit, weil beim HSV werden sie ja alle schlechter.
Ja, also man weiß es, also doch, das weiß man tatsächlich, das weiß man schon, dass sie beim HSV, das weiß man, da muss man sagen, da kann man rausfinden, dass beim HSV alle schlechter geworden sind. Die sind quasi so wie Rewe, halt nur umgekehrt, ne? Und aber vielleicht ist es dann, hängt es auch an ein, zwei Typen, wenn du dann dir vorstellst, du hast so einen Papadopoulos, ich weiß jetzt nicht, ob man sich mit dem gut unterhalten kann, da würde ich wahrscheinlich dann doch eher mit Pollersbeck reden, aber wenn du dann schon so einen Typen hast wie Pollersbeck, dann hast du noch dieses Zitat, Mentalitätsmonster, Zitat Ende, Papadopoulos, dann hast du, weiß ich nicht, glaube Nikolai Müller ist ein ganz guter Typ, dann hast du mit Wurt hast du auf jeden Fall ein technisch sehr beschlagenes Schiff. Vielleicht ist es dann einfach auch mal so, dass da ein paar Typen sind, die dann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt dann wirklich mal was reißen können. Also was heißt was reißen? Also was reißen würde ja bedeuten Platz 8. So, wäre schon mal schön.
Ja, und ganz ehrlich, ich würde es auch, ich fände es schön, wenn dieses Drama mal vorbei wäre. Es ist zwar immer ganz lustig und man hat irgendwie auch immer irgendwie was zu lachen, aber so ist ja eigentlich auch irgendwie wie auf der anderen Straßenseite stehen und einem Autounfall zugucken. Man will es eigentlich nicht, aber man kann nicht anders.
Ja, nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Fun Fact, das habe ich nämlich gerade noch mal hier bei meiner Vorbereitung rausgefunden. Wusstet ihr eigentlich, dass Julian Pollersbeck der erste deutsche Torhüter ist, der ein Elfmeterschießen gegen England gewinnt? Nee, warte, das ist... Nee. Da habe ich mich gleich verguckt.
Nee, da hab ich mich dachte vertan. Auch schon, warte mal, Vorbereitung?
Nein, dann habe ich mich verguckt, aber das wäre anders.
Sag mal, können wir einmal ganz kurz, damit wir, heute springen wir wahnsinnig, ein großes Gespräch, wie weil heute hier ja bald deutsches Derby ist, ne? Irgendwie so, ne? Man springt, man kommt von Höcksken auf Stöcksken.
Ja, viele unserer Hörer, die haben auch schon diesen riesen Hut auf, weil die denken, das ist hier das Esket der Podcast-Szene. Ne?
Aubameyang.
Ja.
30 Millionen.
Aubameyang 30 Millionen?
In China. Also das ist ja das,
verdient
was...
Verdient
also, ja, Gehalt oder
Sorgen gemacht. Ich dachte, das soll die Ablöse werden.
Nein.
Ich war schon geschockt.
Nein. Also sind wir sauer auf Modest und Aubameyang, dass sie nach China gehen?
Ja, also ich ja. Sauer würde ich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen charakterlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss andererseits auch sagen, mir hat auch noch keiner 30 Millionen angeboten, um irgendwas zu machen. Was ich übrigens ganz klar hier an dieser Stelle als Angebot meinerseits verstanden wissen möchte. Also wenn mir einer 30 Millionen bietet, irgendwas zu machen, mache ich das.
Dann gehen wir doch nach China.
Ja, wir gehen nach China. Genau, ja. Ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, weil wir ja irgendwie noch der romantischen Vorstellung anhängen, dass junge Männer, zumindest wenn sie noch keine 30 sind, dass sie doch einfach sportliche Ziele haben. Und ein Aubameyang hat immer so davon geschwärmt, Barcelona, Real Madrid, AC Mailand, alles seine Lieblingsvereine, alle. Und dann gehst du am Ende nach China, weil wegen der Kohle, ich weiß es nicht. Also
du musst da, glaube ich.
Ich finde es so ein bisschen unmoralisch, aber was wissen wir schon? Wie gesagt, wir haben ja keine Ahnung davon, wie so ein Profifußballer lebt, wie er durch die Kulissen geschoben wird und wie Totilas einfach von einem Physiothermin und zum Arzt zum nächsten rennt, damit er wieder funktioniert. Vielleicht sagt man sich dann auch scheißegal, fairer Deal, ich kriege dann wenigstens richtig viel Geld dafür und dann können sie mich am Ende alle. Wir können das ja nicht wirklich beurteilen. Wir gucken uns das an, aber tja.
Es gibt da einen Unterschied in der emotionalen Fallhöhe, finde ich. Also bei einem Modeste kann man das irgendwie verstehen. Der ist sehr spät sehr gut geworden und will jetzt quasi nochmal einen großen Vertrag da irgendwie haben. Bei einem Aubameyang, der auf einem nochmal anderen Niveau spielt als Modeste, ja, der bei einem Top-Club spielt wie Borussia Dortmund, eben nicht beim ersten FC Köln, der eben dann nochmal eine Stufe drunter ist. Dann zu sagen, ich gehe von Borussia Dortmund nach China mit 28, da, also für Aubameyang habe ich überhaupt kein Verständnis. Bei Modest habe ich es noch so halbwegs verstanden, aber bei Aubameyang hätte ich nur verstanden, Paris oder Real Madrid oder eben dann AC Mailand,
wo es auch Paris hätte ich schwierig gefunden.
Ja, aber da hat er wenigstens seinen Coiffeur vor der Tür und so, weißt du, und den guten Herrenausstatter. Aber das Problem ist einfach, ich meine, Paris ist wenigstens Champions League, das ist Europa, da fällst du nicht so komplett raus. Und ich meine, der ist ja als Gabuner, aber in Frankreich, soweit ich weiß, in Frankreich geboren und aufgewachsen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der ja, dann kommst du ja auch quasi in dein Heimatland oder zumindest in das Land irgendwie, wo sie deine Sprache sprechen, in Frankreich und sagst, pass auf, ich mache jetzt hier nochmal 3 Jahre. Aber nach China zu gehen, das ist mir bei Aubameyang überhaupt nicht verständlich, dass das überhaupt im Raum steht.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, er ist ja schon 28 oder 29, ne? Ist er, glaube ich. Also er ist eigentlich jetzt in dem Alter, wo man, wie es immer so schön heißt, den letzten großen Vertrag unterschreibt. Und die Frage ist natürlich, wenn du klar die Planung hast, er hat ja gesagt, irgendwie jetzt, wenn ich den nächsten großen Schritt machen will oder den nächsten Schritt machen will, muss ich Borussia Dortmund verlassen. Das ist jetzt der Punkt ganz offensichtlich oder soll jetzt der Punkt auf jeden Fall sein. Und jetzt wolltest du zu Real Madrid, hat nicht geklappt, dann wolltest du zu PSG, weil deine Freunde da leben und im Grunde genommen auch deine komplette Familie, hat auch nicht geklappt. Und dann winkt da einer irgendwie mit 30 Millionen pro Jahr, sind bei einem 3-Jahres-Vertrag, hast du irgendwie mit 32 nochmal 90 Millionen on top auf deinem Konto. Ich weiß, dass man als Romantiker da wahnsinnig schnell ist und denkt, wie kann der das nur machen, dieser großartige Spieler? Ich finde das auch, aber ich finde zumindest oder will zumindest mal irgendwie noch mit einwerfen, dass jeder von uns möglicherweise auch ins Grübeln kommen würde, wenn die Option 90 Millionen plus heißen würde.
Ja, und das ist doch mein Angebot. Ich sage es noch einmal an alle. Bitte, bringt mich ins Grübeln. Ne? Und muss ja nicht in China sein, kann ja zum Beispiel auch in Los Angeles sein oder vielleicht in Paris.
Aber ne? Dann würde ich aber gern mal einen Sprung machen tatsächlich, wir haben ihn ja vorhin schon gehört in der Sendung, zu Uli Hoeneß, der was sehr Bemerkenswertes gesagt hat unter der Woche, der jetzt gesagt hat, endgültig Granatendiskussion für beendet erklärt hat, es wird wahrscheinlich keinen Sanchez geben. Es wird keinen Ferrati geben, weil
hat sich einer schlecht benommen im Verein. Da klingt so wie,
so bitte, jetzt reicht's mir. Es gibt kein Ferrati, es gibt kein Sanchez. Wir geht jetzt alle ohne Keks und Milch ins Bett. Mir reicht's jetzt. Jetzt ist Schluss aber, hier. So.
Wo ich aber auch nochmal sagen muss, Ferrati, war das nicht der Maulwurf unter Trapattoni?
Siehst du, endlich konntest du ihn unterbringen. Ich habe dir das doch eigentlich nur, habe ich dir diese Rampe doch nur gebaut. Das hat jetzt endlich jetzt auch mal, dass wir uns das von der Seele gewitzelt haben.
Ist Ferrati nicht das, was Maurizio Gaudino damals immer verschoben hat?
Boah, das ist pass auf, vor allen Dingen, das ist das, was Aubameyang dann mit den ganzen China-Millionen schön golden lackieren lässt.
Genau, so. So, weiter, wo waren wir stehen geblieben?
Uli Hoeneß hat gesagt, alle fordern den Neuaufbau beim FC Bayern. Und dann holen wir Spieler mit Potenzial, die alle zwischen 20 und 22 Jahre alt sind. Und dann ist es auch nicht richtig. Wann können wir denn als FC Bayern noch was Richtiges machen? oder etwas richtig machen. Da war er sehr empört und ich finde, er hat so ein bisschen recht. Also sie versuchen einen Neuaufbau und dann wird ihnen quasi um die Ohren gehauen, dass sie die Granate nicht holen. Und er sagt auch übrigens zu der Diskussion, die wir letzte Woche hatten, müssen die Bayern die Champions League unbedingt gewinnen, sagt er. Müssen wir das mit solchen Transfers im 100-Millionen-Bereich erzwingen. Das wollen wir aber nicht. Also klare Absage an die Granaten. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie angenehm.
Absolut. Was ich auch gut finde, das Einzige, was man möglicherweise jetzt noch diskutieren könnte, wobei auf der anderen Seite, es hätte ja auch klappen können mit denen, die sie geholt haben. Also mit Coman und Sanchez, mit denen sie ja ganz offensichtlich nicht zufrieden sind. Möglicherweise auch ist dann die Frage, ob der Trainer der richtige ist, den sie dann geholt haben.
Also garantiert nicht für den Neuaufbau des FC Bayern München.
Genau. Ja. So, also möglicherweise hatten sie die richtigen Spieler, aber den und da bin ich jetzt wirklich nur der reine Spekulant.
Ja, also bei der SPD quasi beim FC Bayern München auf Ancelotti setzt, das ist so, als würde die SPD, um in die Zukunft zu weisen, plötzlich Gerhard Schröder wieder auf die Bühne holen. Das ist ja unfassbar. Sowas
ja, aber das würden sie ja nicht tun.
Das würden sie ja nicht machen, nein. Nein, so klar, wie sie sich auch gegen seine Politik wirklich positioniert haben, albern. Auf die Idee kommen die doch nicht.
Das wäre ja albern.
Aber hat Gerhard Schröder Martin Schulz einen Hannover 96-Schal umgehängt oder nicht?
Das hat mir gefehlt.
Ja, es gibt keine Beweisbilder, aber ich kann es mir gut vorstellen. Nein, aber letztendlich, Uli Hoeneß war mir diese Woche dann tatsächlich mit diesen drei Sätzen, die er da gesprochen hat, schon mal wieder, um sich so ein bisschen einzugrooven für die neue Saison, ganz sympathisch. Aber letztendlich ist dann, glaube ich, tatsächlich der Fehler, dass sie auf diesen Trainer setzen, der ja sehr gut Stars verwalten kann, aber der letztendlich nichts anderes gemacht hat in der letzten Saison, auf seine eine Startelf mit im Durchschnittsalter von knapp 30 Jahren irgendwie zu setzen. Und das hat dann am Ende nicht gepasst. Also da muss man dann eben auch sagen, sie gehen mit diesem Trainer in die neue Saison. Ich bin mal gespannt, ob die jungen Spieler, und das Potenzial ist groß beim FC Bayern, ob die wirklich zum Einsatz kommen. Und dann musst du spätestens nach der nächsten Saison sagen, komm, Blätter, Neuanfang. Und dann ist halt die Frage, wer dann passt zu den Bayern. Ob Nagelsmann, ob Tuchel, der ja nun mal jetzt auch auf dem Markt ist, ob Tuchel ein Sabbatical macht und dann halt zu Bayern geht. Alles eigentlich denkbare Szenarien, würde ich sagen.
Zumal ja auch ganz offensichtlich von der Ferne betrachtet, das, was ja durch Uli Hoeneß und Hermann Gerland auch angeschoben worden ist, nämlich die Nachwuchsarbeit, tatsächlich anfängt ein bisschen Früchte zu tragen. Die B-Jugend ist deutscher Meister geworden, die A-Jugend ist deutscher Vizemeister geworden. Also ganz offensichtlich scheint da Potenzial anzuwachsen. Nur dann musst du natürlich auch in der Lage sein, diese Spieler dann in die Bundesliga auch zu transferieren. Und möglicherweise, so, gerade haben wir es gesagt, ist das eben, zumindest hat er es in der letzten Saison nicht gezeigt, ein Trainer, der sehr ungern mit jungen Spielern arbeitet oder sie einsetzt oder sie weiterbringt. Und das war natürlich schade, weil ein FC Bayern, der tatsächlich aus sich heraus groß wird und möglicherweise auch aus sich heraus in der Lage ist, international mit anzugreifen, ist natürlich etwas, was wir uns als deutsche Fußballfans alle wünschen würden.
Total, absolut. Aber warten wir es mal ab. Jetzt ist das eine Jahr vor der WM. Nach der WM wird der FC Bayern womöglich schon wieder ein, zwei absolute deutsche Superstars in seinen Reihen haben, von deren Größe wir jetzt vielleicht noch gar nichts wissen. Ne? Keine Ahnung. So, schauen wir mal.
Hast du Namen oder weißt du tatsächlich nichts oder weißt du mehr?
Nö, es werden sich ähnlich
Özil 2010 oder so.
Ach so.
Werden sich halt einfach auch Spieler, die du jetzt noch gar nicht so sehr im Fokus von Superstartum hast, so entwickeln, dass die einfach plötzlich schon bei diesem Verein sind und dann unfassbar viel wert sind. Wir werden es ja sehen. Also dieses WM-Jahr wird ja sowieso sehr spannend.
Weil wir gerade wieder über die Nationalmannschaft sprechen und ja auch über so jemand, ich meine, wenn du das sagst, Micky, was du da sagst, da hat man natürlich sofort den Namen Kimmich oder Gnabry im Kopf oder eventuell auch einen Goretzka. Übrigens eine ganz witzige Sache, die mir bewusst geworden ist jetzt, da die U21 ja wieder im Finale steht wie 2009. Damals war ja der Kern dieser 2009er Mannschaft, waren ja letztendlich Neuer, Hummels, Hövedes, Boateng, Özil, Khedira, die dann ein Jahr später alle mit zur WM gefahren sind. Und was ich so irre finde, ist, dass der deutsche Fußball sich so weiterentwickelt hat, dass da jetzt eine U21 im Finale steht, deren Kern längst in der A-Nationalelf spielt. Also die man potenziell aus diesem Jahrgang mit hochziehen müsste, wo man sagt, ach, der Jahrgang, die jetzt alle so zwischen 19 und 22 sind, da könnten wir ja, wenn die jetzt Europameister werden, hat ja vielleicht ein paar von denen irgendwie eine Chance, nächstes Jahr bei der WM dabei zu sein. Aber die spielen ja alle schon oben. Brandt, ja. Kimmich, Goretzka, Süle. Ja, das ist ja quasi der Jahrgang, also der quasi 2009, wo die noch Hoffnungsträger in U21 waren, das ist, als hätten die damals eben schon in der A-Mannschaft gespielt. Da hat sich der deutsche Fußball in diesen 8 Jahren allein nochmal so weiterentwickelt, das sieht man halt am Confed Cup. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja. Im Übrigen ja auch, was ich auch spannend finde, ist, wenn man diese beiden Nachwuchsmannschaften sozusagen sieht, also die gerade im Confed Cup und auch vor allen Dingen natürlich die U21, was einfach toll zu sehen ist, ist einfach diese Handschrift. Also das sieht überall irgendwie nach tollem Fußball aus, sieht auch überall irgendwo so nach Fußball der deutschen Nationalmannschaft aus. Das ist ganz offensichtlich ein System geworden, eine Spielidee geworden, auch Typus an Spielern und so weiter und so fort. Also das macht auch großen Spaß. Und wenn ihr beispielsweise das Halbfinale gegen England gesehen habt und gesehen habt, wie tief die Engländer teilweise verteidigt haben, sieht man ja auch daran, wie viel Respekt diese U21 auch international schon ganz offensichtlich dem Gegner einflößt.
Aber welcher Respekt auch dieser deutschen Nationalmannschaft, die ja eine 1B-Nationalmannschaft ist, jetzt beim Confed Cup entgegengebracht wird, wo ein Spieler und der Trainer der Mexikaner gesagt haben, wir haben wahnsinnigen Respekt vor diesem Ideenreichtum der Deutschen. Die sind uns irgendwie einen Schritt voraus. Dann kommen die nicht mit den Weltmeistern und haben trotzdem so eine Wahnsinnstruppe auf dem Platz, die irgendwie diesen Fußball spielt. Also der Respekt vor dem deutschen Fußball ist ja nicht mehr dieser, was es früher war, dieser Respekt vor den deutschen Panzern, die dann kamen, so hießen sie ja auch immer in den Boulevardblättern in England. So, es ist ja dieses Wahnsinn, denen fällt immer noch was ein. Ja? Und da schließt sich bei mir eine Frage an, die ich nicht richtig beantworten kann für mich, und deswegen gebe ich die an euch weiter. Ich saß mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger zusammen und der sagte, man kann daran sehen, der Mannschaft, die jetzt beim Confed Cup spielt, welche Talente wir haben, wie schlecht Jogi Löw als Trainer ist, weil mit dem Talentepool, ja, hätte man auch ohne Trainer Weltmeister werden können und hätte eigentlich Europameister 2016 werden müssen, wenn man eigentlich dieses Spielermaterial hat. Und deswegen liegt es an Joachim Löw, dass es nicht passiert ist. Also, der sagt, dieser Talentefluss und dieses Reservoir, was er hat, spricht gegen den Trainer. Wo ich dann wiederum sage, aber das, was er gerade macht, dass er das erste Mal wieder richtig coacht seit Jahren, dass er diese Idee hatte, würde ja wieder für ihn sprechen. Wie steht ihr denn dazu?
Das finde ich ehrlich gesagt totalen Quatsch. Also im Sinne auch von dem, wo wir gerade über den FC Bayern geredet haben, daran sieht man ja, dass selbst mit großartigem Potenzial es ist immer noch eine Frage, wie der Trainer handelt und wie der Trainer möglicherweise auch in das, was du letztlich hast, dann mit reinpasst. Und wenn du siehe Beispiel Bayern, irgendwie auf Jugend setzt und aber einen Trainer hast, der sich damit nicht wohlfühlt, dann hast du ein Problem in der Nachwuchsförderung. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist auch so, das klingt mir so ein bisschen wie die Diskussion damals, als sie Guardiola unterstellt haben, dass er kein großer Trainer ist, weil er ja noch nie eine kleine Mannschaft trainiert hat und damit noch nie was gerissen hat.
Tja.
Aber das ist zum Beispiel eine These, die ich ja vertrete. Dass ich ja sage, er hat das große Glück gehabt, dass er die größte Generation Barcelonas trainieren durfte, La Masia mit Messi und Xavi und Iniesta und Busquets am Ende und so, und dass die sich am Ende fast selbst aufgestellt hat, einfach so viel Esprit hatte, dass das einfach, die musste er quasi auch nur verwalten. Dann kommt er zum FC Bayern und hat auch den besten Kader wahrscheinlich in der Geschichte und schafft es aber nicht ins Finale, wo man schon sagt, so also Champions League Finale, schon schwierig. Und bei Manchester City, wo es nicht so ineinander greift, sieht man ja, wie er sich auch schwer tut. Also da bin ich eher noch dabei als bei dieser Joachim Löw-Diskussion.
Aber ich finde die Diskussion, dass Joachim Löw ein schlechter Trainer ist, finde ich wirklich langweilig. Also auch unangebracht, insofern auch, dass er insbesondere, erinnert euch doch nochmal bitte dran, mit Jürgen Klinsmann zusammen tatsächlich die Wende im deutschen Fußball eingeleitet hat. Und wie man jetzt hergehen kann und den Mann, der da maßgeblich auch taktisch die Verantwortung für trägt, dass diese Nationalmannschaft ganz offensichtlich auch, wie wir jetzt gerade besprochen haben, in der U19, in der U21, in der Nationalmannschaft 2, die wir jetzt am Confed Cup sehen, ein Ideenreichtum, nimm das Chile-Lob, was gerade gekommen ist. Das hängt unmittelbar mit Jogi Löw zusammen und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man hergeht und sagt, das ist ein schlechter Trainer.
Ja, es ist entzündet. Es ist ganz kurz nur als Einwurf. Entzündet sich ja nur daran, dass die These seit letztem Jahr ist, eigentlich mit dieser Mannschaft nicht Europameister geworden zu sein, ist die große Fehlleistung von Joachim Löw.
Klar, das kann man tatsächlich auch so sagen. Also es war noch nie so einfach, Europameister zu werden. Aber es ist halt einfach auch immer Tagesform. So, und Frankreich ist keine Laufkundschaft. Und man macht halt dann auch manchmal ein, zwei entscheidende Fehler. Es ist halt einfach zwar ein Sport des Kollektivs, der aber von sehr starken Individualisten betrieben wird. Und von daher kann das durchaus mal passieren, dass man so ein Finale gegen Frankreich verliert. Aber ein Halbfinale gegen Italien zum Beispiel siegreich zu bestreiten, das kriegst du, glaube ich, auch nur hin, wenn du einen sehr guten Trainer hast. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe jetzt noch eine Sache. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss nämlich A, dringend kacken und B, noch einen Koffer packen. Und ich bete zu Gott, dass ich mich bei den beiden Sachen nicht vertue.
Ich wollte es gerade sagen, also passt da sehr auf.
Aber es reimt sich. Aber dann will ich noch einen als Rausschmeißer für Micky. Wenn sich jetzt Waldhof Mannheim mit der DFL trifft, um über die Chinesen zu beraten, ist das dann der U20-Gipfel? Bis dann.
Sehr schön. Ich freue mich einfach, dass Erdogan kommen will. Das ist auch nicht so ruhig in Hamburg rund um den G20-Gipfel. Gut, dass da auch mal einer kommt, der so ein bisschen polarisiert. So, Freunde, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich habe euch lieb, dickes Küsschen. Und,
bis dann.
Bis dann.
Schön, dass du ab und zu dazukommst.
Tschüss.
So. Bis dann. Wir machen noch zwei Minuten, oder?
Wir könnten vor allen Dingen auch, Lukas, wo du noch dran bleibst.
Das ist jetzt die fünfte Woche in Folge, wo man ihn hinten dann im Hintergrund hört, ne?
Ja.
Ich kacke meinen Koffer, das neue Gesellschaftsspiel mit Micky Beisenherz. Ach, das war aber schön. Der Mann hat Geburtstag gehabt.
Dann darf er auch ein bisschen früher gehen. Aber jetzt pass mal auf, jetzt wo wir noch zusammen sind, ne? Und jetzt ja endlich mal irgendwo uns auch gesittet unterhalten können. Jan Grolier twittert gerade, dass er beispielsweise als Themensetting möchte, wenn der BVB Aubameyang und Dembélé abgibt, dann muss reinvestiert werden und zwar in Goretzka und Werner.
Und Timo Werner.
Richtig. Schreibt er.
Ja, es ist was, wo ich total dabei bin. Und das ist übrigens was ich ja Micky Beisenherz auch schon gesagt habe. Müsste nicht eigentlich Goretzka zu Borussia Dortmund, weil das fehlende Teilchen im Mittelfeld ist. Das ist ja nach wie vor meine Theorie.
Möglicherweise. Ich
also
weiß
Goretzka
nur nicht,
und vor allen Dingen Goretzka und Werner zum BVB, das wäre halt auch eine Ansage an die Konkurrenz. Nicht nur national, sondern auch international.
Ich weiß noch nicht, ob man als Schalker direkt zu Borussia Dortmund wechseln kann.
Ja, aber man konnte doch auch als Andi Möller von Dortmund irgendwann dann bei Schalke landen.
Das ist
diese Art von Transfers gab es ja durchaus. Also das ist, glaube ich, immer eine Sache, wie du es verkaufst.
Merkst du was eigentlich? Irgendwie ist es so, wir beide ohne Micky ist auch nicht komplett, oder?
Nee, mir fehlt auch gleich was. Ich habe auch Phantomschmerz. Also ich habe tatsächlich ein Ziehen im Zwerchfell, als wenn es das nicht mehr, als wenn es noch da wäre, aber es ist verschwunden. Dass Micky Beisenherz in diesem Alter nach China gegangen ist, hat eine riesen Lücke in diesem Podcast gerissen. Ja. Aber ihm haben sie genug Geld geboten, er macht das. Maybe next
ihn.
Time we have a little bit lucky. Dann können wir ja quasi sagen, wir machen, wenn die Turniere gespielt sind und die U21 gegen sehr, sehr starke Spanier, wo eine große neue Generation heranwächst, wenn sie da vielleicht wirklich Europameister geworden sind und wenn der Confed Cup gespielt ist und diese Mannschaft, die man vorher quasi nur aus dem Panini-Album kannte, wenn die den Confed Cup eventuell gewonnen hat, dann können wir ja noch quasi, dann ist der Fußball für diesen Sommer gespielt, bis die Bundesliga wieder beginnt. Und ich finde, da können wir noch eine schöne Sendung machen und dann können wir einfach in die Sommerpause gehen. Das würde ich mir wünschen.
Das klingt so romantisch, wenn du das sagst.
Ja, ein bisschen auch mal Luft holen, weißt du? Einfach auch mal das Angebot verknappen, um die Nachfrage zu steigern. Ja, einfach mal ein bisschen, weißt du, willst du gelten, mach dich selten, ein bisschen rar machen. Und dann wird es so zwei, drei Fotos von Micky Beisenherz auf der letzten Seite der Bildzeitung geben, wo er mit irgendeinem Girl, wahrscheinlich der Ex-Freundin von Julian Draxler, dann vor Ibiza auf einer Yacht ist und dann so, Micky Beisenherz erholt sich von Fußball MML. Es war mir eine große Freude heute, mit dir, mit Micky, der Geburtstag hatte in dieser Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Von mir aus wär's das gewesen. Bis nächste Woche dann.
Die große Geburtstagsshow mit Micky Beisenherz, der jetzt schon weg ist und ich ihn schon jetzt vermisse. Leute, tschüss. Der kann das besser.
Ja, klar kann der das besser.
So, wiedersehen.
Ja. Tschüss.
Der nächste ist dann Podcast Nummer 13. Bringt das nicht Unglück?
Ich bin der Meinung, wir machen keinen 13. Wir machen Punkt.
Oder wir machen das so wie in der Lufthansa. Wir machen den 12. und dann den 14., weil wir den 13. rauslassen.
Ja, und den 13. setzen wir durch die U20 von China.